Aus den Morgengesprächen im Kloster des Abtes Linji. In Linjis Kloster wandten sich die Mönche eines Morgens mit dieser Frage an den Abt. Sag, Abt, wenn wir Zen-Buddhisten tatsächlich die schriftliche Überlieferung ablehnen und die Bücher der alten Meister nicht lesen, wie können wir dann zu Weisen werden? Wisst ihr, geschätzte Weggefährten, wie die alten Meister zu Weisen wurden, bevor sie noch ihre Weisenbücher geschrieben hatten? Kam Linji mit der Gegenfrage. Aber da die Mönche schwiegen, so antwortete der Abt sich selbst. Zweierlei können wir über die alten Meister denken, Mönche. Beides mit Berechtigung. Das eine, vielleicht sind sie niemals zu Weisen geworden. Denn wofür hätten sie dann Bücher geschrieben? Wir wissen, nicht wahr, dass ein weiser Mensch so etwas nicht tut. Das andere aber, wenn sie dennoch zu Weisen wurden, wurden sie das sicherlich nicht durch Bücher. Denn wenn das geschehen könnte, müsste man nur jedermann die erforderlichen Bücher lesen lassen und auf einen Schlag wäre die ganze Welt weise. Jeder fände Erleuchtung, als ob er einen Zaubertrank genossen hätte. Nun aber wisst ihr Mönche, dass es weder diesen Zaubertrank noch solche Bücher gibt. Sucht sie gar nicht. Es hat sie nie gegeben. Aber wo ist die Weisheit aufzufinden, Abt? Fragten zweifelnd die Mönche. Geschätzte Weggefährten, wandte sich der Meister neuerlich an seine Schüler und sprach voller Mitgefühl, die Weisheit ist nicht Bildung und auch nicht Wissen, welches sich so leicht aus Büchern aneignen lässt. Auch nicht Klugheit, wie manche es sich vorstellen, und vor allem nicht List, wie da die Allerdümmsten meinen. Die Weisheit, Mönche, ist nichts anderes als die richtige Sicht, welche uns dabei hilft, dass die Welt nicht als etwas anderes erscheint. Die Weisheit ist eine Fähigkeit, die nicht erlernbar ist, behauptete entschlossen der Abt. Dann seine enttäuschten Schüler überblickend fügte er hinzu, deshalb verzweifelt nicht, Mönche. Wenn ihr gut aufpasst, wie die braven Schafe auf dem Berghang weiden, oder erspäht, wie die faulen, schläfrigen Büffel im lauwarmen Schlamm herumliegen, könnt sogar ihr sicher einmal zu Weisen werden. Beendete Abt Linji sein Morgengespräch über die Weisheit in seinem Kloster am Ufer des Huodo-Flusses. So, ihr könnt euch bequem hinsetzen, wenn ihr möchtet. Über die Weisheit. Man glaubt es kaum. Wenn ihr gut aufpasst, wie die braven Schafe auf dem Berghang weiden oder erspäht, wie die faulen, schläfrigen Büffel im lauwarmen Schlamm herumliegen, könnt sogar ihr einmal zu Weisen werden. So einfach ist das. Harada Roshi hat mal gesagt, in der Wichtigkeit gibt es folgende Reihenfolge. Das Erste, das Wichtigste ist Samu, Arbeit. Das Zweite ist Zazen. Das Dritte ist Studium. Ich habe ihn mal gefragt im Doksan, ich lehre meine Schüler Aufmerksamkeit, Atemzüge zählen, Mu, Koan, Gewahrsein, Shamatha. Und er antwortete, warum so kompliziert? Du kannst das so lehren, wenn du willst, aber deine Schüler leben doch. Also sollte ich doch besser keinen Vortrag halten, sondern euch leben lassen. Und gestern Abend habe ich ja gesagt, das andere Ufer, nach dem wir alle so streben, ist hier. Nicht irgendwo anders. Einfach erleben. Das ist alles, worum es geht. Nicht in meinem klugen Buch habe ich wirklich selber erfunden, das mit der Hochsprunglatte. Dass da jemand vor euch eine Hochsprunglatte aufbaut und sagt, die Freiheit ist auf der anderen Seite. Und was machen wir? Wir trainieren Hochsprung, um über die Latte zu kommen. Anstatt auf die Idee zu kommen, einfach drunter durchzugehen. Oder gleich da zu bleiben, wo wir sind, denn da drüben wächst das gleiche Gras wie hier und die gleichen Blumen und die gleiche Sonne scheint wie hier. Alles das deutet in die gleiche Richtung. Wenn Harada Roshi sagt, das Wichtigste ist Samu, womit er sicherlich nicht nur meint, die Arbeit draußen im Garten oder hier im Haus oder in der Küche, das, was wir Arbeit nennen, sondern das Wichtigste ist das einfach Tun und Erleben, egal was. Und nicht die Übung Sazen hier, die wir machen. Und schon gar nicht, oder als letztes, das Studium. Warum ist das so schwer, das Leben einfach zu erleben? Wirklich zu erleben. Warum ist das so schwer? Wir haben alle Sinne. Wir haben unser Bewusstsein und eigentlich könnten wir das. Die Buddhisten haben natürlich unglaublich viel kluges Zeug darüber geschrieben, was so alles dazugehört, was so Befreiung genannt wird oder Erleuchtung genannt wird. Die sieben Erleuchtungsglieder zum Beispiel, also sieben Eigenschaften, die man oder Fähigkeiten, die man entwickeln sollte, wenn man erleuchtet und befreit sein will, nämlich Achtsamkeit, Wirklichkeitsergründung, also die Wirklichkeit so wahrnehmen, so sehen, so sein zu lassen, wie sie ist, die Soheit, Hingabe, Vertrauen, nicht immer zweifeln, nicht immer in Frage stellen, sondern Vertrauen, Vertrauen in den Dharma. Das erinnert mich immer an, oder hat mich immer erinnert an die Worte von Jesus. Wenn er sagt, komm und folge mir. Blind, komm und folge mir. vertrau mir. Nun haben wir so einen Jesus nicht. Und der Buddha hat ja selber auch gesagt, vertraut mir nicht, sondern überprüft das selber. Glaubt mir kein Wort. Aber Vertrauen in den Dharma, Vertrauen, die Welt bringt mir immer genau das, was für mich gerade dran ist. Auch wenn es sich scheiße anfühlt. Vertrauen. Freude. Eines der Erleuchtungsglieder. Freude. Was ich gestern auch sagte, was im Zen so häufig untergeht. Wer nicht Freude an der Übung hat, wer nicht Freude zunehmend, wenn schon geübt wird, Freude gewinnt am Leben, macht etwas grundlegend falsch, sollte sofort aufstehen und rausgehen. Gestilltheit. Keine Wünsche mehr. Gestillt sein. So wie ein kleines Baby, wenn es gestillt ist. Gestillt sein. Satt und zufrieden. Sammlung. Was heißt Sammlung? Ich bin gesammelt. Wie bist du, wenn du gesammelt bist? Oder ungesammelt? Zerstreut. Genau, wenn wir zerstreut als Gegensatz dazu nehmen, dann verstehen wir, was Sammlung heißt. Und Gleichmut. Gleichmut heißt nicht mehr um mich bekümmert sein. Das heißt Gleichmut. Die sieben Erleuchtungsglieder. Oder was hier zum Beispiel bei den sieben Erleuchtungsgliedern gar nicht so vorkommt, komischerweise, aber bei den vier Brahma-Viharas, bei den vier Eigenschaften eines Erleuchteten, nämlich liebevoll sein, Mitgefühl, mit anderem mitempfinden, berührt sein von dem, wie es den Menschen oder den Tieren oder der ganzen Welt um mich herum gehen, berührt sein. Mit Freude, auch wenn dein Nachbar halt im Lotto gewonnen hat. Ne? Mit Freude, fällt manchmal nicht so leicht. Und Gleichmut, Gleichmut hatten wir gerade. Oder die vier Dhyani-Buddhas. Alles Beschreibung eines Erleuchteten, die vier Dhyani-Buddhas. Akshobhya-Buddha, die spiegelgleiche Weisheit. Die Welt so sehen und so wahrnehmen wie ein Spiegel. Nichts hinzufügen und nichts wegtun. Istigkeit oder Soheit erkennen. Ratnasambhava, die Weisheit des Nicht-Getrennt-Sein, Einheit. Von dieser Illusion befreit werden, dass, oder befreit sein, dass hier ich bin ich und ihr seid alle nicht ich. Diese Illusion, die ja zur Folge hat, dass wir uns nie wirklich vollständig im Leben fühlen. Dass wir nie vollständig wirklich dabei sind, drin sind im Leben, eins sind mit allem, was um uns herum passiert. Dieses Getrenntsein, heimatlos sein. Oder auch könnte man sagen, nie vollständig zufrieden. Vollständig, das muss man sich mal wirklich klar machen. Nicht so zufrieden, wie wir das immer wieder mal so kennen. Vollständig zufrieden sein. Mit dem Moment, mit dem Augenblick, wie er gerade ist. Vollständig. Richtig satt. Ratnasambhava Buddha. Amitabha Buddha, die Weisheit der Unterscheidung, die Weisheit der Wahrnehmung. Wahrnehmen können wirklich, was ist gerade hier los. Und Amoghasiddhi Buddha, die Weisheit dann entsprechend zu handeln. Also Aktivität, aktiv zu sein. Und Vairochana Buddha, die Leerheit, da können wir nichts mit anfangen. Das ist sozusagen die Summe aus dem Ganzen. Was wir häufig vergessen oder was uns nicht klar ist, wenn wir sowas lesen und sowas hören, ach, da geht es hin, das muss ich erreichen. Wirklichkeitsergründung und Mitgefühl und Mitfreude, Gestilltheit. In diesem Leben nicht, war meine ganz klare Konsequenz, als ich das mir das so langsam klar wurde, aha, so sieht also Befreiung aus, so sieht Erleuchtung aus. Bis mir dann irgendwann mal klar geworden ist, dass ich eigentlich alles das, jede dieser Eigenschaften, die ich gerade aufgezählt habe, eigentlich kenne. So. Eigentlich ist mir das ja gar nicht unbekannt. Allein wenn die Begriffe genannt werden, ich verstehe sie ja. Ich weiß ja, was gemeint ist. Das kann ich nur wissen, weil ich es kenne. Weil ich es ja so erlebt habe schon, weil ich ja ab und zu tatsächlich immer mal so bin. Nicht? Du gehst irgendwo im Park oder hier draußen spazieren oder bist hier bei der Arbeit und bist vielleicht für 2 Atemzüge oder 5 oder 10, wenn du Glück hast, 30, bist du vollständig nur in deinem Tun, im vollendeten Handeln. Amoghasiddhi Buddha, du bist wach. Du bist klar, du bist bei dem, was du tust, du bist dabei sozusagen und bist vollkommen erfüllt von dem, was du gerade tust. Kennt doch jeder. Beim Musik machen oder beim Malen ist das vielleicht uns sogar noch am geläufigsten oder sowas. Bei irgend so einer Art von künstlerischen Tätigkeit. Damit verbinden wir so eine Vorstellung leichter als mit Gartenarbeiten oder Abspülen oder Kloputzen. Ne? Aber wir kennen das, gar keine Frage. Mitgefühl kennt jeder von uns. Natürlich haben wir immer wieder mal mit jemandem, sogar mit uns selbst manchmal, Mitgefühl oder Mitfreude. Nicht? Klar, es ist uns alles bekannt. Nichts Neues, nichts, was es zu erreichen gibt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Es geht nicht darum, diese Erleuchtungsglieder oder Brahmaviharas oder die fünffache Weisheit irgendwann einmal zu erreichen, sondern es geht eigentlich darum, ich habe es und ich muss es nur erweitern. Ich habe es nicht nur in Bezug auf das Stück Garten, wo ich gerade mal drin war, oder auf den Spaziergang im Park, oder auf meine Tochter, mit der ich Mitgefühl habe, wenn sie leidet, oder in bestimmten Situationen. Ich habe es nicht nur daran, ich kann es erweitern. Also etwas, was ich schon habe, was ich kenne, auf immer mehr Lebensbereiche meines Erlebens zu erweitern. Weil die Frage ist doch, warum kann ich das bei der Arbeit immer wieder mal im Garten, ja? Und warum kann ich es nicht beim Klo spülen, Klo putzen oder beim Gemüseputzen in der Küche oder beim Kartoffelschälen, warum nicht da? Aber was hindert mich eigentlich, was passiert da eigentlich in meinem Geist? Das ist doch ein eigentlich absurdes Theater, nicht? So, und ich erzähle das jetzt von mir, weil ich weiß, euch geht das allen nicht so, dauernd tauchen da irgendwelche Schatten und Gedankenfetzen und Videos in meinem Kopf auf, ohne mein Zutun. Häufig bin ich überrascht, wenn ich mir bewusst werde, was ist da gerade aufgetaucht, wieso das jetzt, ja? Wieso das jetzt? Irgendein Bild von aus meiner Vergangenheit, wo ich irgendetwas erlebt habe, wie ich da mein Fahrrad repariert habe und mir die Hosen schmutzig gemacht habe, das taucht hier jetzt plötzlich auf in meinem Geiste. Weil gibt es überhaupt keinen Anlass dafür. Wieso eigentlich? Ja. Beliebig viele andere Dinge, die dauernd da auftauchen. Irgendwelche Gedankenfetzen oder Videoclips. Oder ich habe irgendein Problem. Heute haben wir darüber gesprochen, ganz kurz, Stefan und ich. Ich war ja auch viele Jahre lang, war ich ja Jiu-Jitsu, nicht? Womit habe ich mich beschäftigt hier auf dem Sitz, wenn ich da saß? Nicht? So. Ja, was kommt jetzt als nächstes? Als nächstes kommt dann Mittagessen. Wie geht das mit der Klingelei noch? Ja, so. Und dann ist das irgendwie doof, wie man da außen rum immer um den Tisch geht. Kann man das irgendwie anders machen und so. Und was passiert danach? Das heißt, ich habe dauernd irgendwelche Probleme, die vor mir lagen, durchgekaut. Und dann habe ich zwar eine Lösung gehabt, sicherlich, so irgendwann klar, naja gut, machen wir halt so. Aber das Komische ist ja, 10 Sekunden später fängt mein Geist an, das Gleiche nochmal durchzukauen. So, und nochmal und immer wieder. Ja? Und ich war nicht in der Lage, einfach zu sagen, so Schluss, jetzt komm, ich habe die Lösung, lass mich in Ruhe. Ja? Macht der Geist nicht. Sondern spiralförmig dreht er sich immer weiter. Und wenn es ernsthaftere Probleme sind, Streit mit meiner Frau oder irgend sowas, nicht? Das artet ja bis zur Besessenheit aus. Weil sie braucht ja nur, mein Beispiel immer, und das erlebe ich immer wieder, sie braucht nur in der Früh, wenn wir aufgestanden sind, mir nicht die gewohnten Vertrautheits- oder Liebesbeziehungsgesten zu machen, ja, dann geht das bei mir bis zum Mittagessen. Rappelt das im Kopf, was ist los, was habe ich gemacht, was ist hier passiert, ja. Ich empfinde das wie Besessenheit. Ja, wenn ich dann manchmal in der Zeitung irgendwas lese von jemandem, der irgendwas Fürchterliches macht, aus irgendwelchen Ideen heraus oder sowas, ja, bis zum Mord und Totschlag, weil er von irgendeiner Idee oder Vorstellung oder einem Antrieb besessen ist, dann kann ich das fast verstehen. Weil ich kenne das. Das hat bei mir nicht diese Auswirkung, nicht. Aber dieser Mechanismus, den kenne ich, ja, dass einem einfach irgendwas nicht loslässt. Ja. Oder ich merke, dass ich manches von dem, was ich erlebt habe, gar nicht mitgekriegt habe. Ich fahre mit dem Fahrrad eine Strecke in der Stadt, von zu Hause zum Beispiel, in die Sendo, ja. Und komme in der Sendo an und merke, ich weiß gar nicht mehr, ob ich an der Ampel gehalten habe oder nicht, oder ob die grün war, oder ich weiß es nicht mehr, ja, weil ich in Gedanken so woanders war. Ja, oder beim Autofahren. Ne? Du fährst irgendwo hin, eine Strecke, die dir ganz vertraut ist, die du kennst, du weißt nicht mehr, wo bin ich überhaupt gefahren. Ja? So. Noch schlimmer ist es, wenn du Navi hast. Du brauchst gar nicht mehr, wenn du nach Bohmte fährst, gar nicht mehr zu wissen, wo du bist. Nicht? Du kannst die Augen zumachen, weil die Frau sagt dir das ja, ob du abbiegen musst oder nicht. Du kannst beruhigt irgendwo in deiner Fantasie herumschwirren. Ja? Du hast ja die Frau, die dir dann immer sagt, sie übertreten gerade die erlaubte Geschwindigkeit um 20 Stundenkilometer. Achtung, schreit sie immer, furchtbar. Wer dieses Ding hat, der kennt das. Aber so geht es zu in unserem Geist. Und die Frage ist eigentlich, wie kommt das? Wo kommt das? Was steckt da eigentlich dahinter? Warum ist das so? Wir sind als Menschen geboren. Wir kommen in diese Welt hinein. Wieso? Mit so einem Scheiß im Kopf, ja? sodass wir eigentlich an dem Leben, für das wir geboren sind, vorbeileben zu 80% des Tages, wenn wir nicht aufpassen. Müssen wir das loswerden oder wie können wir damit umgehen, wenn wir das feststellen? Als mir das bewusst geworden ist, und das ist mir wirklich erst bewusst geworden, nachdem ich angefangen habe zu sitzen, sehr schnell dann, und das hat in mir regelrecht sowas wie Zorn ausgelöst. Ich dachte, nein, das darf nicht wahr sein. Kannst du auch mit mir nicht machen, habe ich zu meinem Geist gesagt. Ja, das will ich nicht. Und dagegen, gegen diese Gedanken, gegen diese Gefühle, die damit natürlich auch verbunden sind, also diese Scheinwelt, habe ich angekämpft. Ganz klar. Das war der Zweck meiner Übung hier beim Zen. Manchmal tue ich es immer noch. Dahinter steckt zumindest bei mir zu einem ganz großen Teil Angst um mich selbst. Die Angst zu versagen, die Angst nicht gut zu sein. Als Jiu-Jitsu wollte ich doch gut sein, ganz klar. Und ich wollte nicht versagen, wenn wir alle raus sind zum Essen, die richtigen Klingel machen müssen und weiß ich irgendwas, ja klar. Oder wenn ich hier oben sitze oder gesessen habe, ich spreche meine Vergangenheit, ich bin ja jetzt erleuchtet, und mir Gedanken mache über einen Vortrag, ja, was treibt mich denn da um, ja. Keineswegs nur das Mitgefühl mit euch, euch irgendwas Tolles, Schönes oder euch weiterzubringen oder zu helfen oder so, also Mitgefühl, nicht? Sondern ich will auch gut sein, klar, ich will doch nicht versagen hier, ich will doch nicht wie ein Depp hier rausgehen. So. Oder missachtet zu werden oder die Angst vor Schmerzen. Ja. Irgendwie, da kann man die ganze Latte machen, was dahinter steckt, dass der Geist sich dauernd mit dem Vermeiden von Problemen beschäftigt und uns aber gleichzeitig immer weiter reinzieht. Ja. So will ich mich nicht. Tja, was tun? Ich habe mich, und ihr ja partiell zumindest ja auch, für den Zen-Weg entschieden. Und der geht ja so, dass er uns in unsere Probleme, die wir mit uns selber haben, hineinführt. Nicht? Denn die Achtsamkeit, die wir hier üben, die ja sich doch langsam steigert, führt uns ja unsere die Art, wie wir funktionieren und was unser Geist mit uns macht und wie wir die Welt so erleben und welche Gefühle wir immer so kriegen und haben, führt uns das ja immer bewusster vor Augen. Also erstmal passiert ja das Gegenteil von dem, was wir gerne möchten. Nicht? Von wegen Ruhe im Geist erleben wir genau das Gegenteil. Wir erleben das Gerappel und Gemache erst recht. Und was machen wir? Logischerweise, wir kämpfen dagegen an. Nicht? Wir üben Atemzüge zählen. Wir üben Achtsamkeit und wir benutzen solche Tricks wie Mu als Mantra, nicht immer wieder nur Mu machen, immer nur Mu. uns dabei vorstellen, ich zumindest fand das ganz gut, ich wäre wie ein Tongefäß, so eine Emphore, wie heißt es, Amphore heißt es, genau, Amphore, die sozusagen von diesem Ton vollkommen ausgefüllt wird. So, ich bin nur dieses Mo, das kann ich spontan inzwischen, das ist geil. Und dann ist alles weg. Ne? So, dadurch kann ich sozusagen meinen Geist tatsächlich still kriegen, solange ich Mu mache. Höre ich damit auf, ist er wieder da. Aber es ist zumindest mal ein probates Mittel, um ein paar Atemzüge lang Ruhe zu haben. Oder wir sitzen hier, bewegen uns nicht, ja, und halten die Schmerzen aus, die uns das macht, in den Knien oder im Rücken. Ja. Bloß weil hier behauptet wird, du darfst dich nicht bewegen. Und weil wir hier zu mehreren sind und nicht zu Hause, ziehen wir das auch durch. Nicht? Wir wollen uns ja nicht blamieren. Angst um uns selber, wir wollen uns nicht blamieren und nicht auf. Also komm, nee, bin noch kein Schwächling. Und das Schöne an dem Schmerz ist, dass er unsere Konzentrationsfähigkeit unglaublich steigert und trainiert. Ich habe leider seit 10, 15 Jahren keine Schmerzen mehr beim Sitzen. Ja, das ist viel schwerer, sich zu konzentrieren, sage ich euch. Während wir, als ich richtig Schmerzen hatte, ja, das Geilste war mal das Erlebnis, das war in Steierberg, da waren die beiden japanischen Mönche, Kosan und Gensan, waren da. Und wir haben abends das Yasa, das er sagte nicht, draußen im Freien gesessen. Matten rausgemacht, das machen wir vielleicht auch noch, wenn das Wetter das zulässt. Dann sitzt man eben die letzte Runde draußen im Freien. Und das haben wir auch gemacht, dann auf die Wiese. Das war aber im Sommer und es gab reichlich Mücken und so Zeug. Und Yasa, traditionsgemäß im Kloster zumindest, dauert eine Stunde. Stunde sitzen. Nicht? Und das war für mich damals, war das schon extrem viel, da war ich noch nicht so geübt. Und es ergab sich, ich saß zwischen diesen beiden Mönchen. Ja. Kosan hier, Gensan da. Ja, beim Yasa. Ja, man darf sich bewegen, aber wenn du zwischen diesen steinernen Mönchen sitzt, bewegst du dich nicht. Ja, so. Und es hat wehgetan. Und alles in mir hat irgendwann, weiß ich was, nach einer halben oder Stunde oder 40 Minuten nur noch geschrien, weg, weg, raus. Ja. Aber nichts da. Ja. Ich habe das durchgestanden. Und danach hieß es, wer möchte, kann auch noch länger sitzen. Obwohl nein, also da wurde dann schon aufgestanden. Das heißt, ich konnte dann noch aufstehen. Dann hieß es aber, wer möchte, kann dann noch länger sitzen. Einige wollen auch die Nacht durchsitzen. Ja, so. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich probiere das mal. Ich wollte ja gut sein, nicht? Und ich habe mich hingesetzt und gesessen wie ein junger Gott. Keine Schmerzen, hellwach, ich weiß nicht wie viele Stunden, nicht die ganze Nacht, durch 2, 3 Stunden oder sowas, noch gesessen. Weil, das war mir völlig klar, weil ich diesen Kampf dann notgedrungen mit diesen beiden Affen neben mir notgedrungen durchgezogen habe. Ja, so. Und das hat irgendwie bei mir sowas ausgelöst wie, nicht mehr kämpfen, sondern einfach nur sitzen. Ja. Irgendwann hatte ich nämlich in dieser Stunde aufgehört, gegen den Schmerz und gegen die Situation, in der ich da bin, zu kämpfen. Wirklich aufgehört. Ich habe aufgegeben gehabt. Kurz vor Schluss, das weiß ich noch. Und das ist der Weg des Zen eigentlich. So wie er im Kloster, wie er, ich sag mal, in der strengen Form praktiziert wird. Ja. Die eigentliche Lösung, so wie das Zen das sieht, die eigentliche Lösung ist, so sehr gegen das, was dich stört, ankämpfen, bis irgendetwas in dir, du kannst es nicht herbeiführen, bis irgendetwas in dir so die Schnauze voll hat, dass es aufhört zu kämpfen. Dann sagt nur, lass es. Ja. So. Das ist der Weg im Zen. Nicht mehr, also als Problem in Anführungsstrichen wird erkannt, dass nicht mich selber nicht so haben wollen, wie ich bin. Das ist eigentlich das, was Leiden erzeugt. Ich akzeptiere mich nicht so, wie ich gerade bin. Ja. Ich akzeptiere die Situation, wie sie gerade ist, nicht so, wie sie ist. Ich will sie nicht so haben. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht der Knatsch mit meiner Frau. Das Problem ist nicht, dass mir die Knie wehtun. Ja, das Problem ist nicht, dass ich lieber Sonnenschein hätte und draußen spazieren gehen würde. Das ist überhaupt nicht das Problem, sondern das Problem oder das Leiden entsteht dadurch, dass ich die Situation, wie sie gerade ist, nicht so haben will, nicht so akzeptieren kann. Und der Weg des Zen, es gibt vielleicht bessere, für viele Situationen bessere, schneller wirksame, klügere, aber der Weg im Zen ist, dich so sehr in diese Situation hineinbegeben, die du nicht haben willst, sie bewusst zu erleben, bis irgendetwas in dir sagt, jetzt höre ich auf zu kämpfen. Ich lasse es so. Ja. Und dann bist du frei. Damit ihr wisst, worauf ihr euch hier einlasst. Das ist eigentlich der Sinn des Sesshin. Ja. Das ist der Sinn des Sesshin. Und dieses nicht mit mir einverstanden sein, mit allem drumherum, mit all meinen Ängsten, die ich habe, mit allen Gedankenfetzen und Videos, die in meinem Kopf sind und meinen Ablenkungen und meinen Träumen, die ich habe, dass ich damit nicht einverstanden bin, das ist das, was mich daran hindert, einfach nur zu erleben. Das Leben, den Augenblick so zu leben und so intensiv wahrzunehmen, wie er ist, und auch nicht getrennt zu sein von dem, was gerade passiert. Das ist, so wie ich sie verstehe, die Philosophie des Zen. Und dafür ist das Sesshin da. Und wenn ihr schon mal hier seid, wenn wir alle schon mal hier sind, dann würde ich ja doch empfehlen, dann machen wir das halt richtig. Ja? Dann machen wir heute Abend eine Stunde Yasa. Ja? Und wir könnten das eigentlich so machen wie beim Rohatsu. Wir stehen um 3 Uhr auf. Wobei ich gemerkt habe, wirklich, es ist kein Unterschied, ob ich um 3 oder um 4 aufstehe. Es ist beides zu früh und deswegen ist es egal. Also ich bin nicht müder, wenn ich um 3 Uhr aufstehe. Oder ich war nicht müde, weil ich bin selten müde noch. Aber da wir alle für uns selbst verantwortlich sind und wir die äußeren Rahmenbedingungen gar nicht schärfer machen müssen, das ist dummes Zeug, wir sollten die Zeit wirklich ausnutzen, dass wir alles, was wir hier erleben, versuchen, wirklich so intensiv wie möglich zu erleben, wahrzunehmen. Und zwar wirklich jeden Augenblick. Mein intensivstes Sesshin, das war bei Gundula Meier in, wie heißt es noch? Ist auch egal. Ein 7-Tage-Sesshin auch. Das war insofern nicht strenger als dieses Sesshin hier, was so den Zeitablauf und die Sitzrunden und sonst was betrifft. Aber es wurde ganz streng darauf geachtet, dass man niemanden anguckt. mit niemandem Kontakt aufnimmt, in irgendeiner Form, sondern die Vorgabe hieß sozusagen, den Blick immer gesenkt zu halten, auch beim Essen, wir saßen auch am Tisch beim Essen, gesenkt zu halten, nicht die anderen angucken. Ja, so. Wir saßen so an kleineren Tischen, dass jeder auch an alles rankam von alleine, was er haben wollte. Man brauchte also nicht mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Und ich habe mich da sehr, sehr konsequent dran gehalten und bin in eine unglaublich tiefe Konzentration gekommen. Ja. Und Klarheit auch und Wachheit und zwischendurch natürlich diese geilen Zeiten, wo der Geist dann wirklich mal still ist für eine Weile. Oder eine ganz wichtige Sache zum Beispiel, mit der ich viele, viele Jahre Schwierigkeiten hatte, ist diese Rezitation, die wir machen. So. Ich habe mich damit nie anfreunden können, bis vor ein paar Jahren erst. Bis ich irgendwie dahinter gekommen bin, theoretisch wusste ich das längst, aber bis ich bereit dazu war, sage ich mal, die Rezitation unglaublich intensiv zu machen. Ja. Also jede Silbe, wir wissen ja gar nicht, was es bedeutet. Nein, wenn wir rezitieren, wissen wir ja gar nicht, was es bedeutet. Ja, aber jede Silbe ganz konzentriert wirklich auszusprechen und mitzuverfolgen und mitzuhören, meine eigene Stimme zu hören, wie ein Opernsänger. Ja? Ausdruck, auch Ausdruck für mich selber sozusagen, Ausdruck hineinzugeben. Ja? Und wenn du das machst, während der Rezitation, die wir morgens und abends machen, dann wirst du merken, hinterher ist dein Geist eine halbe, dreiviertel Stunde ruhig. Hier ab und zu vielleicht nochmal Gedanken so ein bisschen, aber nicht mehr dieses Gerappel, was einen so einfängt. Ja, das ist dann so ein Nebenbeigeläut da oben. Es geht also gar nicht darum, alles das, was uns da stört, loszuwerden. Das kann bleiben, gar kein Problem. Die Spiralen da, die da laufen, können bleiben. Und die Videos können bleiben. Die Gefühle, die damit kommen, können bleiben. Alles gar kein Problem. Das ist Leben. Das gehört zum Leben dazu. Wir müssen uns nicht einbilden, dass Leben heißen würde, der Geist ist still. Ja? Es ist die Natur des Geistes zu denken. Und es ist Natur des Bewusstseins, Gefühle zu haben. Klar. Warum denn nicht uns nicht daran stören? Und das ist die Übung, die ich seit einigen Jahren, auf die ich so viel Wert lege, die ich Shamatha nenne, nämlich bewusst wahrnehmen, was passiert. Nicht eingreifen, nicht kontrollieren, nicht weghaben wollen, sondern nur bewusst wahrnehmen, was passiert. Gewahr sein. Und ihr werdet merken, wenn ihr das eine Zeit lang übt, 8 Jahre, 15 Jahre, nee. Dann wird dieses Gewahrsein immer da sein. Das heißt, nicht nur dann, wenn ich mich daran erinnere und konzentriere oder so, sondern dieses Gewahrsein wird immer da sein, oder das, was wir Beobachter nennen, wird immer da sein. Und dann nicht so wie am Anfang, nicht wenn ich etwas beobachte, bewusst versuche zu beobachten, stelle ich ja eine Trennung her, ja, zwischen dem Beobachter und meinen Gedanken oder dem Beobachter und meinen Gefühlen, dem Beobachter und dem Geschehen. Ja. Da bin ich ja nicht aus dem Dualismus heraus draußen. Aber im Laufe der Zeit löst sich dieses Getrenntsein auf. Das heißt, es passiert dir nicht mehr, dass du Fahrrad fährst von zu Hause in die Sendung und weißt nicht mehr, an welcher Ampel du gehalten hast, weil dieses Gewahrsein war permanent immer ganz von alleine da. Ja. Bis dahin, bin ja gleich fertig, ja. Bis dahin, dass du dir auch keinen Knopf mehr ins Ohr steckst, um während des Fahrradfahrens Musik zu hören oder sowas. Ja. Nicht? Das heißt, irgendwie hört das auf, dass du Ablenkungen suchst von dem, was gerade passiert, sondern dass es einfach das, was passiert, was gerade da ist, nicht mehr langweilig oder nebenher ist, sondern dass das das Leben ist. Und das hört dann auf, sich da Ablenkungen oder irgendwie sowas immer mitzunehmen. Ganz von alleine. Und dann fängt das Erleben an. Wobei die Formulierung ja schon wieder falsch ist, weil das Erleben ist ja schon immer da, wie Harada Roshi sagte. Ja. So. Ich muss nur meine Bewusstheit erweitern. Nicht nur bei diesen kleinen Momenten lassen, wo ich bewusst etwas erlebe und vollständig drin bin im Leben, sondern auf immer mehr Bereiche, immer mehr Zeiten meines Alltags erweitern. Darum geht es. Und das kann ich sofort. Sofort. Ja. Yep.